Unser Thema heute soll die neue Rechte sein, sollen die Europakonzeption sein. Dann mache ich mit Ihnen ganz einfach eine Reise durch Raum und Zeit. Immer mit dem Thema Europa im Hinterkopf zur neuen Rechten. Es gibt in unserem politischen Vokabular nur wenige Begriffe, die sich einer solch umfassenden Beliebtheit wie das Wort Faschismus erfreuen. Ebenso aber gibt es nicht viele Konzepte im politischen Vokabular der Gegenwart, die gleichzeitig derart verschwommen und unpräzise umrissen. Was Sternhell hier für den Faschismus als Gattungsbegriff sagt, hätte er genauso gut über die neue Rechte sagen. Teilweise wird dieser Begriff als Synonym für rechtspopulistisch, rechtsnationalistisch oder rechtskonservativ benutzt. Also für ideologische Konstrukte, die einerseits tautologisch und andererseits sehr erklärungsbedürftig sind. Ich kenne keinen Konservatismus, der nicht selbst definitionsgemäß schon rechts ist. Ich kenne keinen Nationalismus, der nicht selbst schon rechts ist. Erklärungsbedürftig vor allen Dingen deshalb, weil die Trennschärfe, die ja nun mal notwendig für diese Definition ist, bin null tendiert. Einige Wissenschaftler bescheinigen hier eine Scharnierfunktion, ein Scharnier zwischen dem demokratischen Spektrum und dem Rechtsextremismus. Andere sehen in ihr ein Brückenspektrum, einen dritten Raum, könnte man sagen, zwischen Demokratie und Rechtsextremismus. Aber eben auch nach links, zwischen den Extremismen insgesamt. Und das mit der Scharnierfunktion, es verbindet sozusagen die extreme Rechte und die Demokratie, ist also weder Fisch noch Fleisch. Also sowas wie eine gültige, anerkannte Definition des Begriffs neue Rechte gibt es offensichtlich nicht. Also was ich euch bieten kann, ist unser bisheriger Arbeitsbegriff, auf den wir uns bisher haben einigen können. Wir verstehen unter neuer Rechte ein internationales, politisch-ideologisch-publizistisches und kulturelles Netzwerk, das in seinen unterschiedlichen Entwicklungsphasen nach Antworten für die extreme Rechte auf gesamtgesellschaftliche Krisenerscheinungen sucht und danach strebt, diese zunächst im eigenen Lager zu popularisieren und in einem zweiten Schritt über dieses Lager hinaus bis hin zur gesellschaftlichen Hegemonie zu verankern. Der Ausgangspunkt bei dieser Suche ist jeweils eine historische Defensivposition, die als Möglichkeit zu einer neuen Offensive genutzt werden soll. Dies erfolgt durch die Arbeit an begrifflichen und ideologischen Positionierungen, welche in der bisherigen ideologischen Ausrichtung der nationalistischen extremen Rechten minoritär oder marginalisiert waren oder ihr sogar gegensätzlich gegenüberstand. Und zwar im Rahmen wissenschaftsförmlicher Diskurse, der sogenannten Metapolitik, außerhalb des üblichen Betätigungsrahmens in Parteien, Organisationen und so weiter und so fort. Die konkrete historische Herausforderung für die nationalistische extreme Rechte besteht jeweils in einer Krise des als ethnisch homogen, europäisch und weiß vorgestellten überkommenen europäischen Nationalstaaten. Die spezifisch neurechte Antwort besteht erstens in einer Hinwendung zu Europa, zum Beispiel als ein weißes Europa der Vaterländer, oder aber ein regionalistisches Europa der 100 Fahnen. Aber aus dieser Zielsetzung eines weißen Europa lassen sich alle weiteren ideologischen Veränderungen ableiten. Zweitens gehört dazu die Abwendung von der Symbolik und dem Bezugsrahmen des alten Nationalismus, soweit er das europäische Projekt gefährdet. Besonders bedeutsam in der Abwendung vom historischen Nationalsozialismus. Drittens gehören zur Ausbildung der neuen Rechten die aktive Entwicklung neuer Begriffe, Diskurse, Traditionen und Mythen und der Ausschöpfung vielfältiger Quellen, darunter auch linker Bezüge. Und viertens und letztens, der offensiven Negierung der Brauchbarkeit des Gegensatzpaares links-rechts und der Behauptung, man selbst befinde sich entweder jenseits von links und rechts oder aber man sei sowohl links als auch rechts. Damit gerät dann die neue Rechte teilweise in Konflikt zu anderen Strömungen der nationalistischen extremen Rechten. Nun kann berechtigt eingewendet werden, dass diese neue Rechte sich bisher nirgends als politische Organisation manifestiert und mit regionalen Unterschieden bestenfalls einen gewissen Einfluss auf die Parteien der extremen Rechten ausübt. Aber dieser Einfluss nimmt in den letzten Jahren deutlich zu. Da bei uns in Deutschland ja immer noch die Mehr um sich geht, die neue Rechte sei sozusagen die Antwort auf die neue Linke und 68 gewesen, wenn die neue Rechte tatsächlich eine Antwort auf 1968 und den Mai 68 gewesen sein soll, dann halte zumindest ich es für ein zeitliches Paradox, dass das erste zentrale Treffen der Organisation der neuen Rechte bereits im Januar 1968 in Nizza stattgefunden hat. Wenn wir die einzelnen Aspekte des bisherigen Verlagsprogramms des Jung-Europa-Verlags also resümieren, dann bietet sich das Bild einer neuen Rechten, die dezidiert europäisch ausgerichtet ist und die die soziale Frage von rechts besetzen will, die sich selbst als jenseits von links und rechts einordnet und für die der Kampf um kulturelle Hegemonie im Sinne des Kampfes gegen Dekadenz, Liberalismus und Aufklärung im Mittelpunkt steht. Damit bieten sich hinreichend Übereinstimmungen mit der faschistischen Ideologie, dass es sich lohnt, die Geschichte der Begriffe Jung Europa bzw. Junges Europa näher zu beleuchten. Den Weg weisen uns wieder Herr Philipp Stein, der Verlagsinhaber, und Felix Menzel. Angefangen hat er mal als penaler Burschenschafter, Mitglied des Bundes Heimattreuer Jugend, Herausgeber der rechten Schülerzeitung Blaue Narzisse. Inzwischen ist er Pressereferent der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen. Die haben nämlich gemeinsam 2013 ein Bändchen unter dem Titel Junges Europa mit dem Untertitel Szenarien des Umbruchs herausgebracht. Die von der Mehrzahl der europäischen Parteien der extremen Rechten propagierte Rückkehr zum Nationalstaat, also Brexit, Texit, wie die ganzen Exite alle heißen mögen, heißt für die beiden Autoren, Zitat, eine Rolle rückwärts zu vollführen. Dagegen setzen sie das Postulat, dass Europa nur als solide Gemeinschaft selbstbestimmter Völker eine Zukunft hat. Ein Nationalstaat braucht es dafür nicht. Ethnische Kontinuität, nationale Identität und Selbstbestimmung sind nicht zwangsläufig an einen Nationalstaat gekommen. Also ein anderer Vordenker der europäischen neuen Rechten, der Belgier Robert Stoikers, hat es mal, was Sie anstreben, als Imperium ohne Imperialismus bezeichnet. Also ein Europa, in dem sich unterschiedliche Formen gleichberechtigt unter einem gemeinsamen Dach zusammenfinden. Das können Nationalstaaten sein, das können aber auch einzelne Regionen sein, das können aber auch Regionenverbünde sein, oder aber Föderation mehrerer Staaten. Also denkbar wäre zum Beispiel eine Wiederbelebung des alten Österreich-Ungarn als auch politischer Einheit. All das wäre in einem solchen europäischen Reich denkbar und machbar. der Stelle gehen Menzel und Stein nicht so weit, sie propagieren eine andere Vision. Ein junges Europa, so wie es Giuseppe Mazzini vorschwebte, ein europäischer Staat im Sinne Ortega y Gasset und ein Katechon Europa gemäß der völkerrechtlichen Großraumordnung von Karl Schmitt sind konkrete Antworten auf diese Herausforderung. Nur haben die uns wieder verwirrt, weil wer kennt heutzutage noch Ortega y Gasset, wer weiß, wer Giuseppe Mazzini war und wer weiß, was es mit der völkerrechtlichen Großraumordnung von Karl Schmitt auf sich hat. José Ortega y Gasset, Spanier, vor allen Dingen bekannt durch sein Werk Der Aufstand der Massen, ist tatsächlich wegen seines Plädoyers für die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa als geistiger Vorläufer der EU bekannt und zudem politisch unverdächtig, da er sich den putschenden Generälen um Franco verweigerte und nach Beginn des Bürgerkriegs ins Exil ging. Und auch den Italiener Giuseppe Mazzini wird man schwerlich als Impulsgeber für den Faschismus oder andere Bewegungen der extremen Rechten charakterisieren. Mazzini war ein Hauptvertreter der italienischen Einigungsbewegung und wollte als Republikaner die nationale Frage von unten lösen, verfolgte dabei das Ziel der demokratischen Republik. Als seine Gegner begriff er die herrschenden Aristokratien, die es auf revolutionären Wege zu beseitigen gab. Seine Zielgruppe waren jene, die nicht von den Monarchien profitieren, also Handwerker, Kleinbauern, Arbeiter. Und als er 1934 seinen aus nur wenigen Gefolgsleuten bestehenden Geheimbund Junges Europa gründete, stand dieser unter der Losung Freiheit, Gleichheit, Humanität. Das erinnert nun nicht an Faschismus, sondern es erinnert an die Französische Revolution. Bleibt dieser Katechon Europa und der Verweis auf Karl Schmitts völkerrechtliche Großraumordnung. Den Untertitel, der ist wichtig. Ganz heißt dieser Titel nämlich Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Schmitt hatte sich phasenweise dem NS-Regime angedient, war ein zentraler Autor der konservativen Revolution und ist bis heute einer der meistzitierten Autoren dieses Spektrums bei der Neuen Rechten. Die von ihm angeführte Arbeit entstand im Frühjahr 1939. Ich zitiere, durch den Gang der Ereignisse hat sie manche bedeutsame Bestätigung erfahren. Darin liegt ihr Wert als Dokument. Aber nicht soll sie sich mit den Ereignissen in einen Wettlauf machen. Man kann und man muss sicherlich diese Schrift auch als Kommentar zum Münchner Abkommen vom 30. September 1938 und dem folgenden deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei lesen. Mit diesem faschistischen Diktat hatten Frankreich, Großbritannien sowie Nazi-Deutschland und das faschistische Italien beschlossen, dass die Tschechoslowakei das Sudetenland an Deutschland und weitere Gebiete an Polen und Ungarn abzutreten haben. Nicht eingeladen zu den Verhandlungen war der betroffene Staat selbst, sowie sein verbündeter UdSSR. In der Schmidtschen Diktion wäre er nämlich als raumfremde Macht zu bezeichnen gewesen. Und ebenso könnte man Schmidts Schrift als völkerrechtliche Absicherung des wenig später erfolgenden deutschen Überfalls auf Polen lesen und zugleich als Mahnung an die raumfremde Macht USA, dass es sich um Konflikte eines Großraums handele, dem sie nicht angehören. Ein Reich Europa, egal wie man den Reichsbegriff definiert, wobei Schmitt immer vom Staat und der durch ihn zu schaffenden Ordnung her denkt, ist nun ganz sicher nicht identisch mit Mazzinis Europäischer Republik, der auf revolutionären Weg von unten her zu schaffen sein soll. Stellt sich die Frage, ist mit Mazzinis Jung Europa von den beiden Autoren wohl möglich nur eine falsche Fährte gelegt. Man kann jedenfalls nicht Mazzini und Karl Schmitt gleichzeitig haben. Die Angelegenheit gestaltet sich noch komplizierter, denn der Begriff Jung Europa oder Junges Europa taucht in der Geschichte der europäischen extremen Rechten in der Vergangenheit wiederholt auf. Dabei wird meist direkt Bezug auf Mazzini genommen, dieser jedoch stets vom Kopf auf von den Füßen auf den Kopf gestellt. Das alte Europa war für Mazzini der Flickenteppich der europäischen Monarchien, in dem die Ideale der Aufklärung wenig galten und Privilegien vererbt wurden. Sein neues Europa sollte demokratisch, egalitär und aufgeklärt sein. Die Adepten dieses Begriffes Junges Europa in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erklärten eben diese inzwischen demokratischen Staaten zum alten Europa, die es zu überwinden galt. Setzten dagegen als Zukunftsvision für ganz Europa jene Länder, gegen die die, so das Postulat, schwachen und dekadenten kapitalistischen Demokratien entstanden waren. In der unvermeidbaren Auseinandersetzung zwischen Händlern und Helden, wie Werner Sombart das 1915 in seinen patriotischen Gesinnungen überschrieb, galt es Partei zu ergreifen für die entschlossene Tat und gegen den händlerischen Kompromiss, der immer nur auf der Suche nach dem eigenen Vorteil ist. Im Zeichen der Virilität, der Tatkraft und der Entschlossenheit stehen, war dies der italienische Faschismus, dem man sich zuwandte. Nach der Machtübertragung an die Nazis wurde in diesem europäisch-konservativ-revolutionären oder eben faschistischen Diskurs auch Deutschland zu einem Teil des im Werden begriffenen jungen Europa. Das als natürlicher Gegenpol zum demokratischen Europa des Genfer Völkerbundes verstanden wurde und sich in der grundsätzlichen Ablehnung der Versailler Nachkriegsordnung begründet. Junges Europa wurde so in der Zwischenkriegszeit zum verbreiteten Schlagwort. Ab November 21 erschien in Frankreich eine Zeitschrift, die hieß. 1930 wurde in der Schweiz eine euroföderalistische Internationale namens Schöner-Rupp gegründet. 1930 ebenfalls dann in Belgien eine Organisation gleichen Namens, zuerst orientiert am Gedankengut des belgischen Sozialistenführers Henri de Man, später auch orientiert am Gedankengut von Henri de Man. Allerdings war der inzwischen zum Faschisten geworden. Das war der Vorsitzende der belgischen Sozialistischen Partei. Die gerieten dann während der Kollaboration unter den Einfluss des NS-Funktionärs Otto Abels und endeten schließlich in der Kollaboration als Propagandasprachrohr des NS-Außenministeriums. Und auch schon erwähnt, die Nazis schufen sich nach dem Überfall auf die Sowjetunion eine eigene Zeitschrift namens Schöneuropa. Herausgegeben vom Akademischen Kulturaustausch in Berlin. Unter dem leitenden Gedanken der europäischen Einigung und mit der Aufgabe der, Zitat, Einigung Europas und dem Kampf um die Ideen der jungen Völker. Für Alexandre Marc und seinen Mitstreiter gab es, Zitat, gegenwärtig zwei Europas, nämlich das alte, demokratische und parlamentarische und das neue, jenes von Lenin und Stalin, von Mussolini und Hitler. Im ersteren wird die Kluft zwischen den Führungszirkeln und der Elite der Jugend immer deutlicher, im zweiten verkörpert die Jugend buchstäblich das Regime. Kurzer Ausflug in die Gegenwart. Wir finden genau diese Argumentation auch mit dem Jugendkult bei der europaweiten Bewegung der Identitären. Wie auch ansonsten genau auf dieses Buch und die beiden Autoren Alexandre Barth und René Dupuis immer wieder zurückgreifen.